Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein Thema, was ich in all den Jahren Saatkorn noch nie hatte. Es geht um Schichtplanung. Ich finde das Thema total spannend aus verschiedenen Perspektiven. Und zu Gast ist heute hier der CEO von Shiftplan. Das ist Dr. Fahud Torabian. Herzlich willkommen, Fahud. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Gero, freue mich auch. Danke.
Wir starten einfach mal mit dir als Person. Wie bist du zu Shiftplan gekommen? Du hast einen Beratungshintergrund. Was hat dich an dem Thema fasziniert?
Ich habe die Investoren kennengelernt und es war in dem Sinne ein sehr klassischer Anfang. Ich habe sie kennengelernt. Sie haben mir mitgegeben, dass sie sich eine andere Entwicklung für Shiftplan wünschen, weil man sich gefragt hat, wie sich das Unternehmen entwickeln soll in einem schwierigen Umfeld. Und das ist ja häufig ein Moment, in dem man auf einen Strategieberater, Ex-Strategieberater zugreift. Mhm. Und so war es auch bei uns hier.
Super. Jetzt bist du schon einige Jahre da am Start und du hast mit dem Vorgespräch erzählt, der Founder oder vielleicht einer der Founder, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, kannst du nochmal aufklären gleich, ist immer noch mit an Bord. Spannende Situation. Du bist der CEO, von außen gekommen, anderer Hintergrund. Wie war das am Anfang? Wurdest du da mit offenen Armen empfangen und seitdem seid ihr Best Friends und entwickelt Shiftplan weiter? Oder brauchte das erstmal eine Zeit, sich aufeinander einzustellen?
Ich wurde tatsächlich mit offenen Armen empfangen, weil letztendlich auch Jan, der Gründer, der heute auch noch immer in der Geschäftsführung ist, selbst sich gefragt hat, wie komme ich jetzt weiter? Und der zweite Gründer, Jan und John waren zu zweit. Den habe ich dann in dem Sinne aktiv bei Shiftplan nicht erlebt. Der ist aus anderen Gründen schon vorher ausgestiegen. Und letztendlich, ich habe ihn kennengelernt. Jan ist offen. Ich glaube, das ist auch Teil des Geheimnisses, warum es so gut zwischen uns über all die Jahre funktioniert und auch sich sehr unterschiedlich entwickelt hat. Also sprich, ich bin mit einer ganz anderen Rolle eingestiegen, als sie heute ausübe, auch in dem Sinne, was bei wem liegt zwischen uns. Und ja, wie erwähnt, Jans Offenheit und auch Ehrlichkeit, was kann ich, worauf habe ich Lust und was sollte ich jemand anderem überlassen, ist, glaube ich, ein Teil unseres Zusammenarbeitserfolgs.
Ich finde sowas grundsätzlich total wichtig, ne, diese Offenheit zu behalten. Das ist immer so leicht dahergesagt, aber gerade auch für einen Gründer, das eigene Kind, so ein bisschen ist es ja so, mit in die Hände von jemand anders zu geben, ist schon ein großer Schritt. Ich glaube, du hast ursprünglich als Chief Operating Officer angefangen, bist dann jetzt in die Rolle des CEOs seit einiger Zeit schon gewechselt. Was macht Jan heutzutage bei euch? Wie habt ihr euch da so aufgeteilt?
Jan fokussiert sich auf das, was ihm Spaß macht. Und das ist in dem Sinne immer noch das Produkt und unser Ökosystem. Mit wem sollten wir partnern? Mit wem sollten wir zusammenarbeiten?
Genau. Ah, super. Okay. Lass uns mal ein bisschen genauer aufs Produkt, auf Shiftplan selbst zu sprechen kommen. Also der Name ist Programm. Das ist, finde ich, erstmal ganz cool. Man ahnt sofort, um was es geht. Wobei ich mir sicher bin, dass für jemand, der mit dem ganzen Thema Schichtplanung nicht so vertraut ist, vielleicht auch so im Kopf jetzt mal der Film losgeht, ja, so komplex kann das ja nicht sein. Ich glaube, es ist anders, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu sagen. Was macht ihr da genau? Wie helft ihr Unternehmen? Wo steht ihr heutzutage? Wie groß ist Shiftplan? Wie international ist Shiftplan? Dass du einmal so einen Status Quo uns erläuterst.
Gerne. Das fängt in dem Sinne mit der Situation, als ich Shiftplan kennengelernt habe, an, dass die Ausrichtung jene war letztendlich eher als Suite von Hiring bis hin zu Payroll alles anbieten zu können, was eher ein kleines, mittelgroßes Team, ich sag mal so 10 bis 100 Leute benötigen, um letztendlich, wenn sie eben Schicht- oder Dienstpläne haben, ein Team zu managen. Und die Schwierigkeit ist, da ist man einfach in einem crowded space unterwegs. Also es gibt unfassbar viele Anbieter. für diese Funktion. Und das war letztendlich dann auch das Ergebnis unserer ersten Phase, dass wir uns in 2020 gefragt haben, wie kann es weitergehen, was ist erfolgsversprechend? Und da kamen wir relativ nüchtern eben, basierend auf in dem Sinne meiner Strategieberatererfahrung, zu dem Aspekt, wenn man sich den Markt anschaut und das Umfeld, gibt es erstaunlicherweise, und das hat mich in dem Sinne auch dann interessiert, ein Feld, das einfach noch unbedient ist. Und das ist die Schicht- und Dienstplanung in einem Industrieumfeld. Und wir haben uns einfach gefragt, warum gibt es eigentlich heute keine moderne Software, die letztendlich ein Großunternehmen, das noch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum produziert, eine Lösung anbietet für Workforce Management. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt und dann in den zweieinhalb Jahren darauf gemerkt, warum es keine gibt, weil es eben nicht so trivial ist.
Vielleicht, ihr habt ja offensichtlich die komplexen Herausforderungen angenommen und wohl auch gelöst. Aber vielleicht, um das einmal transparent zu machen, schilder doch bitte mal ein, zwei Beispiele, warum das so komplex ist.
Mhm. Rein kombinatorisch, also das Ganze unterscheidet sich. Warum kann ich mit einer Software, die irgendwie 50, 100 Personen managen kann, nicht das Ganze auch skalieren auf 3000 Menschen an einem Werk? Und das ist natürlich, die Software muss mächtiger werden. Und das mächtige Tool ist wieder völlig ungeeignet für kleine Teams, die sich denken, das geht doch einfacher. Und in dem Bereich der mächtigeren Anwendungen ist es die rein kombinatorische Sache, wenn man sich mal vorstellt, du hast 3000 Personen. Diese 3000 Menschen können in unterschiedlichen Schichten arbeiten, früh, spät, Nacht. 5 bis 7 Tage, Produktionstage. Und dann hast du wahrscheinlich je nachdem eine 2-3-stellige Anzahl an Arbeitsplätzen, die es gibt, für die du jeweils unterschiedliche Qualifikationen brauchst. Und wenn man das alles miteinander multipliziert, kommt man auf relativ schnell immer Millionen an Ausprägungen und wirklich Milliarden an kombinatorischen Lösungen, die es gäbe für einen einzigen Monat. Wenn man alle Schichtmöglichkeiten, alles, was in dem Sinne der Handlungsraum dann ist, zusammennimmt. Und das macht die Sache kompliziert.
Das finde ich spannend. Lass uns einmal kurz über ICP reden. Was ist ja gerade schon gestriffen, das Thema? Also was ist das Ideal Customer Profile? Offensichtlich dann wirklich große Industrieunternehmen, die halt diese komplexen Herausforderungen mitbringen. Ne?
Genau das. Also letztendlich, was dann produziert wird, ist unerheblich für die Frage, ob unsere Software Anwendung finden kann, was ich auch spannend finde. Also von Hundefutter, Tiernahrung bis hin zu Millionen Euro schwere Gasturbinen und Raketen ist alles in dem Sinne in unserem Kundenportfolio drin. Das entscheidende Kriterium ist, dass Menschen an einem Standort zusammenkommen, um etwas zu produzieren. Und wir werden interessant, wenn du den Raum verlässt, in dem du mit Excel und VBA noch irgendwie Dinge lösen kannst. Also ab 200-300 Personen stößt man an die Grenze. Und zwar nicht, dass in dem Sinne der Beginn, dass du dann irgendwie diese Menschen planst, das geht heute wahrscheinlich jetzt auch irgendwie mit einem KI-gestützten Excel, sondern das, was dazwischen dann passiert. Jeder Tag, in dem Krankmeldungen reinkommen, Urlaube geplant werden müssen, Produktionsanforderungen sich verändern, das wirklich im Day-to-Day zu handeln.
Damit hängt ihr ja unmittelbar ganz nah an der Produktivität dieser Unternehmen, ne? Also ist ja, also als Laie, ich kenne mich wirklich mit dem Thema gar nicht aus, aber wenn ich jetzt vorstelle, wird jemand krank. Und da fällt halt vielleicht dieser Teil eines Schichtbetriebs in Teilen aus. Das legt natürlich negativ auf die Produktivität des Unternehmens durch. Das heißt, je weniger Ausfall, je glatter das geplant werden kann, je glatter auch diese besonderen Situationen gemanagt werden können, desto besser. Und das ist wahrscheinlich dann am Ende auch die ROI-Betrachtung, wenn man so eine Software wie eure einsetzt. Ja, also was spare ich eigentlich hinterher dadurch, dass alles glatter läuft?
Absolut. Und man wäre dann doch überrascht, wie viel Zweifel in einem Unternehmen existieren, ob dieses Investment sich lohnt. Mhm. Obwohl man so unmittelbar den ROI zeigen kann, ist dann doch, und das ist in dem Sinne Teil schon unserer Mission, die Überzeugung, auch in Menschen zu investieren, verhaltener als wir selbst gedacht haben. Und man merkt wirklich, die, die heute unsere Kunden sind, sind so die Speerspitze, die schon erkannt haben, jetzt merken wir, dass Fachkräftemangel und demografische Veränderungen und Strukturwandel nicht nur etwas sind, was irgendwie kommen wird, sondern sie spüren es, weil sie nicht genügend Leute haben, weil sie einfach dann überfordert sind oder auch einfach die administrativen Kosten explodieren, um die Dinge sauber zu planen. Und trotzdem gibt es genügend, die das als einen natürlichen Schmerz empfinden, den man ertragen muss.
Ja, also das ist mir so nicht unbekannt. Ich komme ja ursprünglich mal ganz stark aus dem Employer Branding Recruiting und da haben wir in den Jahren, ich sag mal bis 22, nur eine Richtung gekannt. Es ging immer nur aufwärts in unserem Geschäft, weil der Fachkräftemangel immer deutlicher wurde. Jetzt muss man fairerweise sagen, seit der Putin da seinen Angriffskrieg gestartet hat, haben wir leider etwas andere Situationen mit einer sehr volatilen Wirtschaft, die man nicht einfach so beschreiben kann. Also man könnte platt sagen, alles läuft ja nicht, stimmt nicht. Es gibt ja Bereiche, die auch gut laufen. Was glaubst du denn, wenn man so mal ein, zwei Jahre nach vorne schaut? Die Demografie läuft ja weiter. Also da hätte man vor 25 Jahren was gegen tun müssen, ne? Und man kann natürlich versuchen, mit Integration und mehr Frauen in Arbeit zu bringen. Man kann da ein bisschen was tun, aber die Effekte sind so dramatisch, dass das auf jeden Fall weiterläuft. Was ich mich nur heutzutage jetzt so im Herbst 25 frage, wenn ich dann noch die ganze KI-Entwicklung mitsehe. Ich war immer totaler Optimist und habe mir gesagt, das entwickelt sich wirklich super weiter. Wie guckst du da drauf? Weil das euer Geschäftsmodell ja auch direkt betrifft. Also guckst du eher positiv nach vorne oder ein bisschen verhalten gerade? Wie ist da deine Einschätzung? Mhm.
Wir als Firma sind tatsächlich erst seit 2-3 Monaten wirklich geflasht davon, was KI ermöglicht. Mhm. Weil wir jetzt merken, was für eine Power es haben kann, wenn man die irgendwie allgemeinen Fähigkeiten, spezielle Tools packt. Ich wäre deutlich besorgter, würden wir ein einfaches Problem lösen. Also ich nehme unseren Case. Die Dienstplanung für 50 Menschen, dafür braucht man eigentlich keine Software mehr. Das kann man einfach sich selbst KI generiert. Ich glaube, da passiert viel. Genauso wie irgendwie hinsichtlich Webdesign die Welt heute eine andere ist als vor 3 Monaten durch Tools, die auf den Markt kamen. Andererseits ist einfach jetzt, wie gesagt, rein aus einer Shift-Plan-Sicht die Möglichkeit noch begrenzt, KI-basiert komplexe Themen zu bearbeiten. In dem Sinne ist das auch dann bisher etwas, was sich für uns sehr positiv auswirkt. Wir können deutlich mehr Power im Frontend und in unserer Entwicklung generieren, müssen aber noch nicht befürchten, dass die KI uns obsolet werden lässt. Mhm. Was der Einfluss in dem Sinne, jetzt der weitergehende Einfluss ist, ne, irgendwie gesellschaftlich, da wage ich gar kein Urteil. Also ich glaube, da werde ich jetzt auch nichts Neues teilen können. Ich glaube, man muss da
sehr bedacht. So war die Frage auch nicht gemeint.
Genau, okay.
Jetzt könnten wir vollkommen ausufern jetzt.
Ja, also genau das. Aber sozusagen wirklich für Shift-Plan ist es gerade ein sehr passender Fit. Es befähigt uns ungemein. Und es gibt wirklich fast keine Abteilung, die heute nicht schon sehr aktiv in ihrer Arbeit KI einsetzt. Und zwar frisch. Also wie gesagt, wir haben im Sommer realisiert, wie wir das ganz konkret einsetzen können.
Spannend.
Und weil nicht nur auf einer Ebene, lass dir mal Text über, sondern dass wir End-to-End-Produkt damit bauen.
Habt ihr da extra KI-ExpertInnen in die Firma geholt oder wie seid ihr da vorgegangen?
Wir sind ein relativ junges Team. Für eine Pitch-Unterlage mussten wir das mal berechnen. Ich glaube, Durchschnittsalter 31,5 und Daher ist es eher so, es durchdringt gerade jede Abteilung. Nein, wir haben niemanden dezidiert eingestellt. Wir haben in dem Sinne jetzt ein, zwei Jobs dazu ausgeschrieben, einfach weil die Möglichkeiten so vielfältig sind, dass wir mehr in dem Sinne Personen darauf stecken möchten, aber nicht, weil wir das Wissen reintragen, sondern weil wir noch mehr darin arbeiten.
Weil ihr so viele Use Cases halt seht bei euch selbst dann.
Genau. Ja.
Du hast eben schon eine Sache angesprochen, die fand ich spannend. Ich habe auf eure Webseite draufgeschaut und dann habe ich gesehen, Produkte. So, Shiftplanner, ja klar, Haken dran, KI-unterstützte Schichtplanung, KI steht da jetzt auch drauf, muss man machen, natürlich. Und daneben habt ihr Shift Skills. Und das fand ich total spannend, also intelligentes Qualifikationsmanagement. Ich kann mir da jetzt sehr schnell herbeifabulieren, warum das Sinn macht, aber ich glaube, du kannst das viel besser erklären und auch vor allen Dingen richtig erklären. Warum macht das so viel Sinn, das Skill-Thema als Nachbarprodukt neben das Kernthema Shiftplanner zu stellen?
Ja. Im Nachhinein hätten wir wahrscheinlich mit den Qualifikationen beginnen sollen, weil sie einen genauso großen Schmerz in der Industrie lösen, aber es nicht so komplex ist hinsichtlich dann Integration in die Infrastruktur etc. Und daher, wie man raushört, es kam auch über unsere Kunden. Also die dann irgendwann wirklich den Shiftplanner eingesetzt haben und damit zufrieden waren, was wirklich schade ist, dass wir letztendlich die Qualifikation der Mitarbeiter, wer darf wo arbeiten, wer muss sich wann wieder weiterbilden, irgendein Zertifikat erneuern, dass wir das nicht auch schon drin haben. Und das hört sich ja immer einfach an. Ja, also als Aussteller, also ich könnte da nicht so ein, zwei Feature bauen, um das auch noch zu klären. Und wenn man sich das Thema anschaut, merkt man, das ist schon wieder so ein Kosmos für sich, in dem auch, das ist ein, je nachdem, ne, so als, jetzt mal überspitzt gesagt, so als Städter, wenn man irgendwie, ist einem teilweise ja gar nicht bewusst, wie viele Millionen Menschen in Deutschland alleine in dieser produzierenden Industrie wirklich noch wertschaffend unterwegs sind. Und von daher, wenn ich sage, das ist ein eigener Kosmos, dann ist es wirklich so, da arbeiten ja wirklich sehr viele Menschen dran, diese Qualifikation manuell zu pflegen, dann der große Teil, die Menschen wirklich auszubilden, weiterzubilden etc. Und deshalb hat es in dem Sinne ein eigenes Produkt gefunden, weil es auch da wieder doch umfangreicher und komplexer ist als gedacht. Und man muss sich aber vorstellen, wenn jemand eine ICE-Tür zusammenbaut, dann muss die Qualifikation, dass eine Person wirklich auch die Eignung dafür hatte, auf einer Zertifikatbasis dokumentierbar sein.
Mhm.
Und deshalb ist es dann doch kompliziert.
Ja, und also ich hätte mir dann so vorgestellt, als ich mir das angeschaut habe, ja, der Zusammenhang ist ja eigentlich auch ganz klar. Du planst eine Schicht mit einer bestimmten Zusammensetzung von Menschen in einem Team, die in einer Schicht ja zusammenarbeiten. Jetzt wird einer krank. Also muss ja Ersatz her.
Mhm.
Du kannst ja nicht Lieschen Müller nehmen, sondern musst ja eine Person nehmen, die ein gleiches Skillprofil am Start hat und idealerweise halt auch die gleichen Zertifikate vorweisen kann, ne?
Richtig. Und das sind in dem Sinne Probleme, die es auch schon vor 5 Jahren und vor 10 Jahren gab. Und jetzt kommt noch hinzu, also das ist einfach operativ aufwendig bei großen Teams und tausenden Leuten. Und dann kommt noch hinzu, dass wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, dass die Flexibilisierung der Arbeit für Büroangestellte einen immensen Sprung gemacht hat. Und der andere Teil in dem Sinne der arbeitenden Menschen davon noch sehr wenig spüren.
Ja, das ist ja ohnehin ein riesengroßes Thema. Also wenn man sich so ein Unternehmen vorstellt, was weiß ich, neben einem Miele oder einem Bosch, egal, ne? Nur als Beispiel. Die haben natürlich im kaufmännischen Bereich da etliche Angestellte. Die können in der Regel in diesen Unternehmen inzwischen ja sehr frei über ihre Zeit verfügen.
Mhm.
Mindestens war es während Corona so und in den 1-2 Jahren danach. Im Moment machen ja auch viele so ein bisschen Rolle rückwärts. Der Freiheitsgrad ist trotzdem tendenziell deutlich höher als in dem Blue-Collar-Bereich. Und da entsteht ja auch so eine Art, ich sag mal, die Gefahr zumindest, ein Neidgefälle zu kreieren in einem Unternehmen. Jetzt vermute ich, dass bei dem ganzen Thema Schichtplanung du natürlich zeitlich nicht so viel Flexibilität geben kannst, aber du kannst natürlich sagen, wir geben den Mitarbeitenden mehr Möglichkeiten, selbst mitzubestimmen, in welcher Schicht sie jetzt arbeiten, in welcher Zusammensetzung sie arbeiten, vielleicht auch in der Gestaltung des Schichtplans, was dann wiederum eigentlich für eine Software die Komplexität ja nochmal deutlich erhöht. Ist das richtig so?
Genau. Und es gibt ja diese Unterscheidung, je nachdem, wie man es einfach definiert. Ist es komplex? Also es gibt irgendwie einfach Millionen von kombinatorischen Möglichkeiten. Oder ist es kompliziert, weil man einfach nicht weiß, wie man die Formel in dem Sinne aufstellt und lösen kann? Und das ist, glaube ich, ein Faktor, der dazu geführt hat, dass man sich bisher in der Industrie, wenn es um Software geht, und eben auch dann, warum letztendlich, also um die Frage zu beantworten, warum eigentlich Menschen so vernachlässigt wurden bisher, es ist einfacher, mit Maschinen umzugehen. Die haben keine Bedürfnisse, ja, im engeren Sinne. Ja, die haben feste Wartungszeiten und Störfälle so. Ein Mensch hat sehr viele Bedürfnisse und die einfachste Art ist, aber eben auch die schmerzhafteste, einfach diese Bedürfnisse zu ignorieren.
Ja, das geht im Arbeitgebermarkt, aber im Arbeitnehmermarkt ist es schwierig, ne?
Genau. Und letztendlich hat man ja schon arbeitspsychologisch gemerkt, irgendwie in der Zeit der Industrialisierung, je netter du zu Menschen bist, umso produktiver wird es auch.
Desto mehr Produktivität, klar. Ja.
Also ich finde es immer noch faszinierend, dass das Wochenende nicht durchgesetzt wurde von den, in dem Sinne, ne, irgendwie Gewerkschaften früher, weil Menschen sich durchgesetzt haben, nicht so stark belastet zu werden, sondern bedrückenderweise, weil die Arbeitgeberseite gemerkt hat, dass der Output sich erhöht, wenn man Menschen 2 Tage freigibt, ja, und sie sich erholen können. Und ich glaube, das kann man wirklich im ganz Kleinen und ohne jetzt irgendwie, ne, mir geht es nicht um den Vorwurf, sondern einfach um die Awareness. Und es ist einfach gar nicht so einfach, als Büromensch sich wirklich hineinzuversetzen in die Lage einer Fachkraft in einem Werk. Und deshalb, ich in dem Aspekt muss ich sagen, gibt's noch viel, was man aufzeigen kann. Ja, man muss es neu denken. Was heißt New Work in einer Fabrik?
Ja.
Aber es gibt super viele Möglichkeiten, die du mit Software lösen kannst. Es ist eben komplex, aber nicht kompliziert.
Wie geht ihr da vor? Du bist ja selbst ein Büromensch und ich bin ja auch ein Büromensch.
Ja.
Also man könnte jetzt sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon, was jetzt jemand im Schichtdienst, im produzierenden Gewerbe zu tun hat. Ist auch so. Hm. Und du hast qua Job eine gewisse Ahnung davon. Aber ich gehe mal davon aus, bei der Produktentwicklung, da kann man sich ja immer überlegen, so wäre es gut, so wird es sinnvoll sein. Wenn du dann aber wirklich mit der betroffenen Person sprichst, da mögen ganz andere Dinge dabei rauskommen. Das heißt, wie macht ihr Produktentwicklung? Bezieht ihr die entsprechenden Mitarbeitenden mit ein? Habt ihr da entsprechende User Groups? Wie läuft das bei euch?
Guter Punkt. Denn ja, natürlich, so wie jede moderne Software. Und da muss man sagen, so natürlich ist es ja dann doch nicht. Ne? Irgendwie die meisten entwickeln und gucken, wie es ankommt. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, als cloud-native Software, die wirklich SaaS sich zum Programm gemacht hat, musst du natürlich irgendwie rein aus dem User-Feedback heraus entwickeln. Aber da war auch für uns ein großes Learning. Du darfst nicht die Manager in den Werken fragen, sondern du musst wirklich die Menschen, die es betrifft, denn selbst die, die in den Werken nah dran sind, täglich in der gleichen Werkshalle stehen, haben keine genaue Vorstellung, was teilweise dann Kollegen auf einer anderen Ebene und mit anderen Tätigkeiten wirklich beschäftigt. Ja. Und ich nenne ein konkretes Beispiel. Die Nutzung einer App klingt, nein, würde man sagen, ist ein No-Brainer. Lädst sie runter, cool, du kannst deine Schichten dir anschauen, tauschen etc. Das ist aber kein No-Brainer in der heutigen Gesellschaft, sondern da gibt es viele Fragen zu lösen. Das fängt schon damit an, dass aus ganz anderen Gründen ein Betriebsrat dem gegenüber kritisch stehen kann. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, dass Mitarbeiter mehr in dem Sinne sich besser einbringen können und mehr Mitbestimmung haben, sondern dass eben administrative Gründe ein Hemmnis sind. Ja, irgendwie, welches Gerät eigentlich? Ah, es ist das Privatgerät. dann kommt irgendwie die interne Sicherheitsabteilung, dann musst du aber unterschreiben, dass du in einem Urlaub jedes Mal Sorge dafür trägst, die App wieder zu löschen. Ja, irgendwie so eine der True Stories. Okay, nicht praktikabel. Kriegt man jetzt einfach nicht mehr umgesetzt. Ja. Und dann aber auch die, also sozusagen, ich entwickle eine App, hab cooles User-Feedback und dann darf man sich nicht wundern, oder wir haben uns dann erstmal gewundert, warum wird es nicht genutzt? Ja, und merkt, ganz andere Gründe, hat gar nichts mit Software zu tun, aber eben Teil der User Experience. Mhm. Und umgekehrt auch sich wirklich in hineinzuversetzen, eine App zu nutzen, ist eben nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Und das sind unsere Learnings gewesen. Also wie kriegst du in dem Sinne ein digitales Produkt zu jemandem transportiert, der oder die sagt, ich will aber keine App und ich will nichts Digitales nutzen? Das ist dann gar nicht so trivial.
Jetzt bin ich natürlich total neugierig, auch wenn die Antwort wahrscheinlich auch nicht in einem Satz erfolgen kann. Aber wie habt ihr das denn gelöst? Wenn es keine App ist und Handy nicht geht und ich meine, die haben ja auch keine PCs da stehen.
Ja.
Wie erreicht man die dann? Schwarzes Brett?
Genau der Punkt. Dann ist es eben nicht Software, sondern Change Management. Und dann ist aber dieses Change Management einfach ein Bestandteil deiner Leistung, auch wenn es nicht in dem Sinne produktisierbar ist. Das ist das eine Learning. Also wie integrierst du diese Menschen trotzdem in ein Rollout? Ja, es hat nichts mit der Software zu tun. Und eben dann auch von Software zu Hardware zu kommen. Also was wir gerade pilotieren wollen, ja, und ist, dass man dann doch in die analoge Welt abtaucht. Was erstmal für uns kontraintuitiv wirkte. Also, dass du dann auf dem sogenannten Shopfloor ein Terminal hast und deinen Schichtplan ausdrucken kannst und dir in die Tasche stecken.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Das Argument eben mit der App im Urlaub löschen, da habe ich persönlich nur gedacht, ja, herzlich willkommen in Deutschland. Aber das vertiefen wir jetzt auch nicht an der Stelle. Na, das ist ja teilweise irre, wenn da Mitarbeitende geschützt werden vor irgendwas, wo sie vielleicht gar nicht geschützt werden wollen. Aber das ist ein ganz anderes Podcast-Thema. Ich finde diese Einblicke, die du gibst, mega spannend. Die Zeit ist nur schon fast rum, leider. Gibt's noch irgendwas, was dir ganz besonders wichtig ist, worüber wir noch kurz sprechen sollen? Oder haben wir so ein bisschen die Themen gecovert?
Nein, ich glaube, auf das, was uns am wichtigsten ist, und darauf kamen wir schon zu sprechen, es wird unterschätzt, in dem Sinne, wie abgehängt sich Menschen fühlen, die nicht im Büro, sondern in der Produktion arbeiten. Unter anderem. Mhm. Und wie viel du ihnen eigentlich geben kannst, wenn man etwas offen dafür ist, ein Invest zu machen. Und zwar Invest im Sinne von, natürlich sind da immer auch Risiken etc. damit verbunden. Ne? Irgendwie kommt das an, was heißt das für mich persönlich? Aber da können wir in dem Sinne, da sind wir wieder bei diesem Aspekt Technologieoffenheit und überhaupt Veränderungsoffenheit in Deutschland. Aber also da müssen wir auch, glaube ich, zum Wohle des Ganzen auf ein ganz anderes Niveau kommen, wenn man sich vorstellt, ja, dass teilweise Robotertechnologie gebaut wird von Menschen, die dann aber ihren Abwesenheitsantrag auf einem Blatt Papier ausfüllen.
Dem kann ich gar nichts hinzufügen, außer, ja, du hast recht. Letzte Frage von mir. Satron hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast jetzt gerade insbesondere am Schluss schon reichlich Inspirierendes, finde ich, von dir gegeben. Aber vielleicht hast du irgendwie noch so einen Inspirationstipp, irgendwas, was dich in letzter Zeit beschäftigt hat, für die ZuhörerInnen.
Mhm. Bezug nehmend auf den Aspekt, ne, irgendwie Change und wie gut kann man sich eigentlich in die Bedürfnisse von Menschen in den Fabriken und Werken einbeziehen? Habe ich letztens in einem Podcast etwas gehört, was eigentlich einen ganz anderen Kontext hatte, also einen gesellschaftlichen. Es ging um in dem Sinne um gesellschaftliche Aspekte, warum wir so wenig Akzeptanz teilweise zeigen füreinander. Und was ich sehr interessant fand, war, dass die Soziologin erwähnte, sie mag das Wort Empathie nicht. Da dachte ich mir, oh, okay, auch interessant. Aber was sie meinte ist, Empathie würde ja in dem Sinne erstmal implizieren, du bist in der Lage, dich in die Gefühle der anderen hineinzuversetzen. Und deshalb geht es nicht um Empathie, sondern in dem Sinne echtes Verstehen eines Menschen teilweise, der eben ganz andere Sichten, ganz andere Leben führt. Und im Kleinen kann man das in dem Sinne, dachte ich mir, interessant, kann man auch auf uns beziehen. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich sollte aufhören zu versuchen, mich in die Lage eines anderen zu versetzen, wenn einfach diese Welt sehr weit entfernt ist irgendwie aus meinem Büro.
Sondern mit dem anderen sprechen und verstehen.
Genau das. Und akzeptieren, ohne dass man es beurteilt. Und nehmen wir jetzt das Thema App. Ohne dass man beurteilt, ja Mensch, was hält dich denn davon ab jetzt? Nimm diese verdammte App. Ja? Sondern nein, irgendwie akzeptieren, die Menschen, der Mensch möchte das nicht. Und was kann ich ihm bieten oder ihr bieten?
Ich finde das super. Ich finde das super bezogen auf das Geschäftliche, was wir gerade besprochen haben. Aber es ist generell ein guter Ratschlag, glaube ich, für eine Gesellschaft, die ein bisschen zugewandter miteinander umgeht, was ja sehr wünschenswert wäre.
Das denke ich mir regelmäßig, wenn ich mit dem Fahrrad hier ins Büro komme und teilweise die Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer. Also ne, irgendwie, das stimmt, ja. Okay. Aber man kann es auch sehr gut in dem Sinne produktseitig anwenden.
Ja, super. Danke für die Inspirationstipp. Überhaupt danke für das Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt über die Komplexität und Kompliziertheit, die es geben kann, in dem Kontext Schichtpläne zu erstellen. Danke dir. Verfolge weiterhin, wie sich Schichtplan entwickelt. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute.
Danke dir. Mir auch.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.